Man müsste in eine Schule gehen, wo man zaubern lernt, sagte Leo nachdenklich zu Theresa.
Das ganze Zaubergetue geht mir schon langsam auf die Nerven, erklärte Theresa.
Das ärgerte Leo. Zum ersten Mal kamen ihm Zweifel, ob er später einmal Theresa heiraten sollte.
Mit diesen Sätzen aus Leo lernt zaubern von Edith Schreiber-Wicke, gelesen von H. Peter Friedl, begrüße ich Sie zum heutigen Freakradio. Auch Bücher verzaubern uns in eine andere Welt. Und um Bücher geht es heute bei uns, genauer gesagt um die Hörbücherei des Österreichischen Blindenverbands. Zu Gast sind bei uns H. Peter Friedl, den Sie eben als Sprecher gehört haben, Herr Helmut Wasicek, ein langjähriger Kunde und Nutzer der Hörbücherei, und Magister Alexander Guano, der die Hörbücherei leitet. Mein Name ist Eva Kohl. Audiobooks oder Hörbücher sind ja allgemein im Trend. Herr Magister Guano, für all jene Zuhörer, denen die Hörbücherei des Blindenverbands bisher noch völlig unbekannt ist, wie unterscheidet sich die denn von einer gewöhnlichen Bücherei, die eben auch Audiobooks verleiht?
Also wir produzieren unsere Hörbücher auch und verleihen sie nicht nur. Die Hörbücherei unterscheidet sich dadurch, dass wir ausschließlich Bücher zur Verfügung stellen, die ungekürzt sind. Verlage, die Hörbücher produzieren, müssen schauen, dass sie einen Gewinn machen. Und das heißt auch, dass gewisse Bücher mit gewissen Längen auch gekürzt werden. Leider geben die Verlage nie an, wie viel sie kürzen. Wir für unsere Benutzergruppe, das sind jetzt nicht nur Sehbehinderte und Blinde, sondern andere Menschen mit einer Beeinträchtigung, die das Hantieren mit herkömmlichen Büchern erschweren, müssen natürlich schauen, dass diese Hörbücher ein vollkommener Ersatz zu den gedruckten Werken sind. Deswegen ist unsere Aufgabe, die Bücher vollständig zu produzieren. Zudem wird nicht jedes Buch, das auf den Markt kommt, als gedrucktes Werk, als Hörbuch produziert. Was für unsere Benutzergruppe bedeutet, dass sie gar nicht Zugang zu diesen Werken haben, wenn wir sie nicht als Hörbuch produzieren.
Welche Bücher werden denn dann bei Ihnen produziert?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt die gesamte Palette, was auch in einer normalen Bücherei oder im normalen Verlagswesen produziert wird, wird bei uns auch als Hörbuch produziert. Das hängt auch davon ab, viele unserer Hörer senden Hörerwünsche oder Buchwünsche und die versuchen wir natürlich so weit wie möglich zu erfüllen. Das können sein Kochbücher, das können sein wissenschaftliche Bücher, das können sein Liebesromane, Kinderbücher, Reiseführer. Es sind ganz unterschiedliche Thematiken, die ganz interessant sein können für unsere Nutzer. Und die werden wir dann natürlich auch dementsprechend auflesen und aufsprechen und kostenlos zur Verfügung stellen.
Magazine sind ja auch nicht lesbar, wenn man aus verschiedenen Gründen nicht ein gedrucktes Werk lesen kann.
Hier haben wir nur 3 Stück, die wir produzieren, aber so manche andere Hörbücherei, wir sind ja zwar die einzige hier in Österreich, aber es gibt in Deutschland zum Beispiel eine Handvoll und in der Schweiz gibt es noch eine. Die produzieren weitaus mehr Magazine und wenn jemand Interesse hat, verweist man gerne auf diese Partnerorganisationen, zum Beispiel die Zeit wird als Hörzeitschrift auch produziert in Deutschland und können sie dann einfach als Abo dann bekommen.
Kommerzielle Hörbücher gibt es ja noch nicht so lange. Blinde, sehbeeinträchtigte Menschen gibt es schon länger. Seit wann gibt es denn die Hörbücherei?
Also die Hörbücherei gibt es seit 1957 hier in Österreich. Dazu muss man sagen, wir sind einer der letzten, die im deutschsprachigen Raum gegründet wurde. Es hat in den 50er Jahren gerade einen Boom gegeben, was Hörbüchereien anbelangt. Interessant dazu zu erwähnen ist vielleicht, dass der Begriff Hörbücher, das ist ein Begriff, der von der Blindenstudienanstalt in Marburg, von der Hörbücherei, begründet wurde oder festgelegt wurde. Und von dort aus hat sich dieser Begriff dann auch über das Blindenwesen auf den normalen Markt dann ausgebreitet.
Ich hatte vor Jahren die Freude, dass Sie mich durch die Hörbücherei geführt haben. Unter anderem steht da ein ganz altes Tonbandgerät.
Das hat da etwas mit der Geschichte der Hörbücherei zu tun, dieses alte Tonbandgerät. Denn die Hörbüchereien konnten erst dann entstehen, als diese Tonbandtechnik aufgekommen ist. Vorher war das Problem, dass Transportermedien für die Aufnahme viel zu kurz und schwerfällig waren. Obwohl schon in den 30er Jahren die ersten Hörbüchereien in den USA gegründet wurden und in Europa erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Aufkommen der Tonbänder setzte dieser Boom ein in den 50er Jahren. In den 70er kamen dann die Tonbandkassetten raus. 80er, 90er, die CDs, aber die sind schon auch schon zum Teil jetzt überholt. Wir sind inzwischen beim Download angelangt. Es hat sich ja auch unsere Klientel ein bisschen geändert durch die Gesetzeslage zum Beispiel. Wir haben jetzt nicht nur sehbehinderte und blinde Personen, für die ein Downloadportal existiert, sondern auch andere Benutzergruppen, wie zum Beispiel Legastheniker, Lesebehinderte oder Personen auch mit Cochlea implantata zum Beispiel. Die können das andere Portal benutzen. Die sind einfach für diese Benutzergruppen zugeschnitten.
Was mir beim Gang durch die Hörbücherei auch aufgefallen ist, Sie haben einige Aufnahmestudios in der Hörbücherei direkt. Wie viele sind das?
Es sind 4 Aufnahmestudios, einfach deswegen, weil wir dadurch natürlich mehr produzieren können. Wir produzieren so circa 100 Bücher im Jahr. 3 Studios sind im Selbstaufnahmeverfahren, das heißt, es gibt keinen Regisseur, es gibt keinen Tontechniker, der dort sitzt, sondern es macht der Sprecher alles selbst, mehr oder weniger. Es gibt zwar dann später eine Qualitätskontrolle durch die Techniker im Haus und durch unsere Testhörer und ein Studio ganz herkömmlich mit einem Regisseur gegenüber, der alles übernimmt und kontrolliert.
Und wie viele Sprecher sind das etwa?
Es sind circa 22, 23 Sprecher bei uns.
Herr Friedl ist einer der Sprecher. Sie arbeiten in einem der Studios für Selbstaufnahme oder mit Techniker?
Also ich arbeite mit Techniker. Ich selbst fahre, ich habe das einmal gemacht, aber mir fehlt da einfach das Gesicht gegenüber. Der Mensch, dem ich vorlese, der fehlt mir dann im Selbstfahrerstudio.
Wie sind Sie selbst denn in die Hörbücherei gekommen?
Das ist schon lange her. Ich glaube, das sind jetzt wirklich 20 Jahre. Und zwar, ich habe meine Sprecherausbildung gemacht beim Viktor Handlos, einem ORF-Sprecher. Und der hat mir damals den Tipp gegeben, pass auf, wenn du als Sprecher was verdienen willst, ja, dann gibst du eine Adresse. Und zwar so quasi für Anfänger, ja, also gleich nach der Ausbildung. Und das war eben der Blindenverband. Ja. Und vor 20 Jahren bin ich dann dorthin gegangen und habe eine Probeaufnahme gemacht. Und damals der Herr Stritz noch, der Leiter der Hörbücherei, der hat dann gesagt, ja, machen wir. Das erste Buch war dann der Milodor, Mitteleuropa, Mythos oder Wirklichkeit. Ja, und das war meine erste Geschichte.
Sie arbeiten auch sonst als Sprecher, auch in anderen Bereichen. Gibt es denn beim Lesen der Hörbücher Besonderheiten, die Sie aufpassen müssen?
Im Vergleich zu anderen Sprecherjobs, nein. Das Sprechen hängt immer von dem Text ab, den ich vorlese. Und jetzt in der Hörbücherei ist es eben so, da geht es um ein Vorlesen, weil ich weiß ganz genau, auf der anderen Seite der CD oder des Downloads, ja, wird dann irgendwann einmal eine Frau oder ein Mann sitzen, ja, und mir zuhören. Und so gehe ich in das Studio hinein. Ja. Ich lese vor.
Die imaginäre Tochter oder der imaginäre Sohn auf der anderen Seite.
Oder Großpapa oder Großmama. Ja, weil es mit dem Alter wird schwerer zu sehen und steigt die Häufigkeit. Ja.
Also ich stelle mir vor, dass Sachbücher sehr schwer zu lesen sind.
Das kommt drauf an. Das Schlimmste, im besten Sinne des Wortes, Sachbuch, das ich gelesen habe, das war die 500 größten Serienmörder der Welt. Und das war wirklich an die 700, 800 Seiten oder so. Und jeder Einzelne wurde als Person und mit seinen Daten aber wirklich sowas von peinlich genau beschrieben. Und da gab es dann wirklich die Momente, wo ich beim Sprechen dann gedacht habe, jetzt muss ich jetzt einmal kurz Pause machen. Ja? Weil nach so viel Blut und Grausamkeit, das kann man sich nicht vorstellen. Ja? Also, aber das war ein Sachbuch und das war schon insofern sehr spannend. Aber normalerweise muss ich schon sagen, also lese lieber Literatur. Also wenn ich einen Mitterer lesen kann, zum Beispiel, oder wenn wir das jetzt diese Aufnahme gemacht haben zu dritt, also 3 Sprecher, also eine Sprecherin und 2 Sprecher, ja, den Panther, ja, also das ist dann schon wunderbar.
Wann kommen 3 Sprecher bei einem Buch zum Einsatz?
Das, wie zum Beispiel eben beim Panther von Felix Mitterer, weil einfach das so wie ein Theaterstück aufgebaut ist, das Buch. Wenn also mehrere Personen in direkter Rede vorkommen, dann versuchen wir das, um das differenzierter und auch eindringlicher zu machen, nehmen wir dann mehrere Sprecher. Das Buch, wo wir am meisten Sprecher gehabt haben bis jetzt, war Das Leben ist schön von Benigni. Da haben wir, glaube ich, 15 gehabt.
15 Sprecher bei einem Buch? Sie haben vorhin gesagt, wenn man was verdienen will, auch am Anfang der Berufskarriere, dann ist das eine Möglichkeit. Ich stelle mir dann das doch kostenintensiv vor, wenn ich mir dieses Buch im freien Buchhandel kaufen würde. Was kostet denn die Entlehnung der Bücher bei Ihnen? Wie finanziert sich die Hörbücherei?
Also die Entlehnung an und für sich kostet nichts. Es gibt einen Mitgliedsbeitrag. Das hat deswegen auch seinen Grund, weil wir ja nicht für alle Menschen da sind, sondern eben für eine besondere Benutzergruppe. Und wir müssen natürlich auch sicherstellen gegenüber den Urheberrechtsinhabern, dass wir nur dieser Personengruppe die Bücher und die Werke zur Verfügung stellen. Und das geschieht eben bei der Anmeldung. Dort können wir überprüfen, dass die Person auch den Regeln entspricht. Dann wird ein Mitgliedsbeitrag von 20 Euro im Jahr fällig. womit aber keine Grenze bei den Ausleihen verbunden ist. Dass unsere Hörbücher gut benutzt werden, zeigt die Tatsache, dass durchschnittlich jeder 30, 40 Bücher im Jahr ausleiht. Das ist weitaus mehr als jede öffentliche Bücherei.
Man muss ja auch nicht direkt hinkommen zu Ihnen?
Nein. Das Besondere bei uns ist auch, dass wir keine Präsenzbibliothek sind. Das heißt, Sie kommen nicht zu uns und wir in der Bücherei und suchen sich das Werk in den Regalen aus. Das wäre auch für unsere Benutzergruppe nicht gerade sinnvoll. Sondern Sie können das Buch anhand unserer Kataloge im Internet oder durch telefonische Rückfragen bei einem Verleihteam sich aussuchen. Und Sie können dann das Buch entweder direkt downloaden, wenn Sie wollen, oder wenn Sie es nicht wollen als Download, weil Sie kein Internet haben, dann können Sie es einfach per Telefon oder per E-Mail, wie auch immer, bestellen und Sie bekommen das Buch dann per Post als CD oder SD-Karte zugeschickt. Das ist auch kostenlos. Sobald Sie es fertig gehört haben, geben Sie es in dieser Versandbox, mit der Sie es Ihnen geschickt haben, geben Sie es wieder hinein und schicken es wieder retour. Wiederum kostenlos.
Wie finanziert sich das System dann?
Das System finanziert sich zu 75% aus öffentlichen Mitteln. Das sind Mittel aus dem Sozialministerium und Mittel aus den einzelnen Bundesländern. Also jedes Bundesland finanziert hier mit und der Rest finanziert sich eben durch die Mitgliedsbeiträge und durch Spenden.
Auch Audiobücher werden manchmal mit Musik aufgenommen. Herr Magister Guano, wie macht das die Hörbücherei?
Das gibt es bei uns nicht. Das hat einfach deswegen seinen Grund, weil wir urheberrechtlich nicht das Recht haben, Musik zu verwenden. Wir haben nur einen Vertrag mit der Verwertungsgesellschaft Litera Mechana, die für das gesprochene Wort zuständig ist. Und Musik müssen wir nicht barrierefrei aufarbeiten. Die Musik ist schon auf den CDs barrierefrei, das heißt, Sie können sie kaufen und hineinlegen. Etwas anderes ist beim gedruckten Werk, wenn es nicht als vollständig aufgelesenes Hörbuch erschienen ist. Da müssen wir was machen.
Herr Wasicek, Sie sind schon seit langen Jahren Nutzer der Hörbücherei. Ist Ihnen die Musik bei den Büchern jemals abgegangen?
Nein, noch nicht. Bücher brauchen keine Musik. Das ist bei Filmen oder solche Sachen gibt es Musik, aber bei Büchern braucht man keine.
Was ist Ihr Lieblingshörbuch?
Ich höre so viel. Mich interessiert Verschiedenstes in der Literatur. Einfach geschichtliche Sachen, Reisesachen. Ich höre auch Krimis, ich meine, Krimis ist eigentlich nicht ganz meine Schiene, aber ich höre sie trotzdem. Meine Frau hört sie gerne, was tut man nicht alles? Ne? So gehört sich das auch. Also ich interessiere mich wirklich für leichte Philosophie oder Psychologie oder Religion und deutsche Literatur und alles Mögliche. Also ich habe wirklich ein umfassendes Spektrum, habe auch schon sehr viel in meinem Leben gelesen.
Das heißt, Hörbuch hören ist bei Ihnen eine Gemeinschaftsaktion?
Ich höre gewisse Bücher, wo ich weiß, meine Frau hört die gerne mit meiner Frau gemeinsam. Die kontrolliert dann gleich mit mir mit, wenn ich Test höre. Das ist ganz sinnvoll. Die macht mich wirklich aufmerksam. Das ist ein Völler. Okay, gut. Das weiß ich dann.
Zum Stichwort Test hören. Wenn Sie Test hören, was hören Sie da? Worauf passen Sie da auf?
Also ich passe auf, wenn Satzwiederholungen vorkommen. Oder wenn Sachen verschieden ausgesprochen werden im Text, das kann auch passieren, dass ein Sprecher am Anfang das so ausspricht und dann wieder so. Da muss ich mich interessieren, wie spricht man es wirklich aus. Kommt aber nicht oft vor, muss ich gleich sagen. Also eigentlich auf Sachen, die halt störend sein könnten. Oder wenn irgendeine Jahreszahl verdreht gelesen wird, das kann auch passieren natürlich. Da bin ich auch sehr scharf drauf. Also da passe ich sehr genau auf, dass ich das korrigiere. Also diese Dinge, wenn offensichtliche Fehler auftreten, da bin ich sehr genau. Ich habe 20 Jahre in einer Druckerei gearbeitet, war auch Bibliothekar und da bin ich ein bisschen vorbelastet in der Richtung.
Der Herr Friedl lacht gerade neben mir. Ich entnehme dem, dass es vielleicht auch den einen oder anderen amüsanten Fehler gibt.
Also meines Wissens nicht. Also ich, aber Herr Wasicek, vielleicht wissen Sie...
Ja, bitte. Viele, mir fällt jetzt keiner ein. Nein, ja. Aber,
also ich muss das jetzt sagen, mein Lachen ist nicht wegen der Fehler gewesen, sondern also mir hat bis jetzt das Bild gefehlt, dass da jemand dann wirklich diesen Text, diesen gesprochenen Text dann so aufmerksam anhört und auf das losgeht sozusagen. Also meine Aufgabe als Sprecher ist ja ganz eine andere. Also das sind Fehler können passieren. Ja, die meine ich. Ich habe jetzt sowieso das Glück, dass ich mit jemand zusammenarbeitet, der jeden Fehler, den wir beide feststellen, sofort korrigiert. Also das kommt gar nicht ins gesprochene Buch hinein. Ja.
Durch den Techniker.
Wir brechen einfach ab, Fehler, und fangen wieder neu an. Also da ist eh schon mal ein ganz großes Filter. Ja. Also, aber natürlich kann dann uns beiden auch etwas nicht auffallen. Und dann, wenn der Wasiczek dann das hört, natürlich dann fein. Aber das darf ich, wenn ich im Studio sitze und eine Geschichte vorlese, an das darf ich bitte nicht denken, weil da geht es wirklich, bei meiner Arbeit geht es um ganz was anderes. Also da geht es darum, Emotionen zu bringen, da geht es darum, die Aussprache richtig zu haben, dass man gut verstanden wird. Und ich wollte nur eines davor, ein bisschen Sprecherehre. Erstens einmal, es wird viel von Sprechern gesprochen, bitte, wir haben die Hälfte oder ein Drittel Minimum Sprecherinnen. Ja? Das ist immer wichtig, ja? Es sind so viele Kolleginnen nämlich auch, die natürlich das auch den Beruf auch machen. Ja? Ja, und das andere wollte ich noch sagen, von wegen ist diese Bücher mit zwei Personen oder das Leben ist schön mit 15 Personen. Der Anspruch vieler Sprecher und Sprecherinnen ist auch, ich sehe den Herrn Gwaltinger vor mir, unser großes Vorbild. Es geht wirklich auch darum, also diese Hörbücher zu dramatisieren. Das heißt, also wir versuchen schon auch verschiedene Personen verschieden anzulegen. Also nicht nur vorzulesen, ja, so wie der Text kommt, sondern wirklich auch Personen darzustellen im Lesen. Das ist eine Qualität, die Bücherei sicher auch hat. Ja.
Ich glaube, mich auch erinnern zu können, bei den Studios hängt doch so eine lange Liste von Sprechern und ehemaligen Sprechern der Hörbücherei. Und da waren jetzt nicht nur ausgebildete Sprecher dabei, sondern auch ausgebildete Schauspieler. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, es waren schon einige Schauspieler dabei. Fangen Sie mir jetzt bitte nicht die Namen an.
Der Franz Stoß zum Beispiel hat einige Sachen gemacht. Ja. Ja.
Aber wie gesagt, es waren einige auch deswegen, weil wir natürlich gesagt jetzt eine 60-jährige lange Geschichte gehabt haben und gerade in der Anfangszeit die Hörbücherei sehr auf die Unterstützung von Ö1 zurückgreifen konnte, auf den österreichischen Rundfunk. Der österreichische Rundfunk hat in den 50er, 60er Jahren seine Sprecher und die Schauspieler, die mit dem österreichischen Rundfunk zusammengearbeitet haben, zur Verfügung gestellt. Und die haben dann für die Hörbücherei in den Studios des ORF dann die Bücher produziert, weil in den Anfangsjahren hatte die Hörbücherei keine eigenen Studios. Das heißt, im Endeffekt hat der Österreichische Rundfunk nichts anderes getan, als die Bücher für uns produziert und uns zur Verfügung gestellt, auf seine Kosten. Das war eben in den 50er, 60er Jahren. Und erst dann hat sich dann die Geschichte mit eigenen Studios so entwickelt. Von daher haben wir natürlich auch namhafte Personen gehabt. Wie der Thorberg zum Beispiel, auch Schriftsteller selbst haben bei uns aufgesprochen.
Ich glaube, es gibt, das solltest du vielleicht sagen, ein riesiges Archiv.
Es gibt ein Archiv mit Aufnahmen, vor allem von Schriftstellern, die sonst keiner hat, weil wir natürlich gerade in der Anfangszeit war es so, dass die Schriftsteller, die Bücher produziert haben, dann zu uns gekommen sind, es hier zum Teil auch aufgelesen haben und oft, bevor das Buch beginnt, einige Worte zum Beispiel gesprochen haben, warum sie das Buch gemacht haben und was sie damit bezweckten. Also so persönliche Informationen. Und die sind noch auf einigen unseren Produktionen zu hören und sind dort auch zu finden.
Wie eine Bonusspur.
Wie eine Bonusspur ungefähr, ja. So etwas, was nur bei uns zu finden ist, unter Anführungszeichen. Und das haben wir auch ein bisschen versucht beizuhalten, indem wir jetzt die Lesungen, die wir bei uns machen, immer wieder mitschneiden und dann unseren Hörern zur Verfügung stellen. Also das heißt, die Lesungen, die wir organisieren, geben wir dann als CD oder als Audiospur dann zur Verfügung und also unsere Hörer können dann die Lesung dann zu Hause mit anhören.
Bei Ihnen im Haus gibt es regelmäßig Lesungen, die auch öffentlich zugänglich sind, das heißt nicht nur für Mitglieder, sondern auch für Interessenten?
Ja, also jeder kann kostenlos vorbeikommen. Einzige Voraussetzung ist Anmeldung, weil wir einen kleinen Raum haben. Es sind doch namhafte Personen, die bei uns gekommen sind, wie der Herr Köhlmeier. Nächstes Jahr kommt der Felix Mitterer oder der Werner Gruber zum Beispiel.
Stermann war hier.
Und auch die verstorbene Frau Nöstlinger war hier, die Hilde Socher war hier.
Stöckel.
Also sind doch einige namhafte Personen. Der nächste, was kommt am 1. Oktober, ist der Herr Martin Balluch. Und am Ende November der Herr Clemens Unterreiner, der Bariton von der Staatsoper, der seine Biografie vorliest.
Herr Wasiczek, Sie lesen auch viel. Ich hoffe, ich darf das so direkt verraten. Sie sind Nutzer der Hörbücherei, weil Sie eine Sehbeeinträchtigung haben. Sie sind blind. Ich nehme an, Sie lesen in Brailleschrift.
Ich lese in Brailleschrift, ja. Ich bin ja, ich war wie gesagt 20 Jahre lang in einer Blindendruckerei tätig und habe diese Druckplatten hergestellt für den Druck, die bisschen Breitschrift halt dann, Schulbücher und alles Mögliche. Und darum lese ich noch immer ganz gerne in Breitschrift. Allein deswegen, weil ich ein Schriftbild habe, dass ich mir die Rechtschreibung so vorstellen kann, wie ich sie in der Schrift vor mir sehe. Ja? Und das ist für mich wichtig, dass ich das nicht verlerne. Und darum lese ich auch Breil. Ja, ich habe das gelernt von Kindheit auf, ich bin geburtsblind. Ja.
Das heißt, Hörbücher sind für Sie kein Ersatz zum Lesen selbst, aber eine willkommene Abwechslung.
Oh ja, es ist für mich ein Ersatz insofern, weil es ist so, dass Blindenschriftbücher relativ teuer in der Herstellung sind. Und es gibt einfach aktuellere und mehr Bücher als Hörbücher als in Blindenschrift.
Was der Herr Wasitschek, das möchte ich noch ergänzen, gesagt hat. Herr Wasitschek hat schon von Kind auf Brailleschrift gelernt. Ja. Bei uns heutzutage ist das Problem die Altersblindheit. Viele Personen werden mit dem Alter einfach sehschwach, erleiden eine Sehbehinderung oder werden ganz blind. Für die Personen ist es fast unmöglich, die Brailleschrift zu lernen. Von daher ist die Hörbücherei für die Personen natürlich auch ideal. Andere Personengruppen, die uns nutzen können, sind alle Personen, die aus gesundheitlichen Gründen, so kann man es zusammenfassen, Schwierigkeiten mit dem Lesen von gedruckten Werken zu tun haben. Das kann sein, wenn zum Beispiel Lähmung zum Beispiel, das kann sein mit Arthritis, wenn ich die Seiten nicht mehr umblättern kann oder das Buch nicht mehr halten kann. Das können Lernbehinderte sein oder lesebehinderte Personen, Legastheniker, Kinder mit ADHS, das können eben die Konzentrationsschwierigkeiten haben und deswegen nicht es schaffen, sinnerfassend zu lesen auf lange Zeit. Für die ist es dann ganz gut, wenn sie einerseits das Buch hören und zugleich den Text lesen mit dem Buch vor sich. Das Positive für diese Personen ist noch ein Zusatz bei unseren produzierten Büchern. Sie sind ja nicht nur in normalen Audioformat, sondern sie sind in DAISY-Format. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, weil es ein bisschen zu kompliziert und zu lang dauern würde. Aber das Positive bei diesen Büchern ist, dass zum Beispiel die Abspielgeschwindigkeit einstellbar ist. Das heißt, ich kann die Sprechgeschwindigkeit verlangsamen, sodass ich dem gesprochenen Wort besser folgen kann und zugleich dem gedruckten Werk mitlesen kann. Und das hilft sehr stark bei Legasthenikern und bei Personen, die Konzentrationsschwäche haben. Das ist nicht etwas, was wir jetzt erfunden haben, sondern das beruht auf Forschungen, die in Dänemark gemacht wurden, wo dieses Prinzip und dieses parallele Lesen schon seit Jahren gemacht wurde. Und die haben Studien gemacht, wie diese Schüler dann abschließen. Und das ist tatsächlich so, dass Personen oder Schüler, die hören und lesen, parallel einen besseren Schulabschluss haben als die, die das nicht machen, weil es einfach die Konzentration und die Wortvielfalt steigert.
Sie haben vorhin cochlea-implantierte Menschen auch noch erwähnt.
Die können auch bei uns natürlich, weil die, wenn sie dieses Implantat haben, mit den Hörbüchern sich leichter tun, den Sprachschatz anzueignen. Wir haben auch inzwischen Hörbücher, die nur auf Geräusche sind, also die von mir Autogeräusch, Telefon und verschiedene Gerätschaften haben, sodass man das lernen kann, dass sie das erste Mal mit dieser Tonvielfalt, was sie im Kopf haben, sich zurechtfinden und das richtig einordnen können, was ist. Also das gibt es jetzt bei uns auch. Für die Personen ist man wahrscheinlich dann am Anfang gerade die Kinderbücher, wo wenig und langsam gesprochener Text ideal.
Wenn jetzt einer der Zuhörer sagt, das würde ich gerne nutzen, wie kommt er zu Ihnen?
Also ganz einfach und am besten noch unsere Homepage unter www.hörbücherei.at findet man alle Informationen, wo man sich dann weiterhelfen oder weitersuchen kann und Kontakt aufnehmen kann. Wenn jemand kennt, der mit Legasthenie zu kämpfen hat oder mit einer anderen Behinderung, kann er unter www.buchknacker.at, das ist eher für unsere jugendlichen Hörerschaft, eben die mit Legasthenie und ADHS zum Beispiel zu kämpfen haben, geeigneter. Und dort können Sie sich dann informieren über die Mitgliedschaft.
Und die nächste Lesung findet wann statt?
Die nächste Lesung findet am 1. Oktober statt und ist mit dem Herrn Martin Balluch, den Tierschützer, der wird bei uns aus seiner Autobiografie sprechen.
Dann dürfen wir gespannt sein.
Ja.
Das war das heutige Freakradio mit einem Gespräch über die Hörbücherei des Österreichischen Blindenverbands. Wir bedanken uns bei Herrn Magister Guano, Herrn Friedl und Herrn Wasitschek fürs Kommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Kohl.